Hallo und herzlich willkommen zu Intim und Laut, einem Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen. Mein Name ist Sandra Casalini, ich bin Gesellschaftsredaktorin bei Blick. Bei mir ist Mona Zenger, Paartherapeutin und Psychologin. Wir reden heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, das vermutlich sehr, sehr vielen als Begriff nicht wahnsinnig viel sagt. Aber wenn man ein bisschen tiefer geht, fühlt sich vermutlich der eine und die andere ein bisschen ertappt, inklusive ich und
auch ein bisschen.
Ein bisschen auch du. Bin ich davon ausgegangen. Wir reden über das Retter-Syndrom. Bevor wir anfangen, Ramona, ich sage dir mal ein paar Filmtitel. Und du sagst mir so spontan,
sind sie so alte, die ich kenne? Oder?
Ah, Entschuldigung.
Sorry.
Es sind uralte.
Okay, also wir schauen jetzt mal.
Genau. Du sagst mir, was du denkst, haben die so ein bisschen gemeinsam. Also, unser Klassiker, 50 Shades of Grey.
Den kenne ich.
Hast du alle Teile gesehen eigentlich?
Ich habe gar keinen gesehen.
Ehrlich, ich habe jeden angefangen und bin bei jedem eingeschlafen.
Also, ja, nein, es hat mich wirklich nicht so angesprochen, aber nicht, dass es jetzt fest um den Film
ja. Also, 50 Shades of Grey, A Star is Born, gesehen.
Mit der Lady
Bradley
Gaga.
Cooper, Lady Gaga.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und Die Schöne und das Biest.
Ja. Also, die kenne ich wirklich, die Filme, das habe ich Glück gehabt. So ein bisschen Thema, Frau rettet einen Mann in hilfloser Position, oder? Oder hat das Bedürfnis,
genau, so zu retten. Genau, so verschrobene, ja, destruktive, traumatisierte Typen, die einfach von der richtigen Frau gerettet werden.
Jetzt habe ich es aber falsch gesagt, dem Fall. Jetzt habe ich es verkehrt gesagt.
Nein, du hast es richtig gesagt.
Ach schon, oder? Okay.
Frauen, die einfach... Wenn die richtige Frau kommt, dann kann jeder Mann gerettet werden,
sozusagen.
Genau.
Okay.
Ja. So ein bisschen, ja. So ein bisschen das, oder? Ja. So ein bisschen, was ich vor allem ein bisschen, der Letzte hat mich ein bisschen schockiert, als ich so ein bisschen an das gedacht habe, oder? Die Schöne und das Biest, so herzig. Und du denkst immer, die Botschaft ist so wahnsinnig. Es ist total wurscht, wie du bist und wie du aussiehst. Und wenn die richtig kommt, dann wird sogar irgendwie das aggressivste Biest zum Traumprinz. Und eigentlich ist das recht eine problematische Message.
Ja, absolut, ja.
Sieht man übrigens auch ja immer wieder bei so Medienschlagzeilen von so harten Typen, oder? Wie Sportler und Actionhelden und so. Und ihre Frauen oder auch ihre Kinder. Immer 100-mal schon gelesen, Schlagzeilen hat ihn gezähmt. Oder bei ihr wird er ganz sanft. Und dann denkst du so, ja. Ja.
Jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen, ganz spontan. Ich schaue jetzt gerade eine Netflix-Serie, wo es um, ich glaube, The Worst Ex Ever, oder so heisst die. Und dort ist eigentlich genau das Phänomen, das ist ein Typ, wirklich ein ganz übler Typ, der Frauen umbringt. Und dann wird er so, wie soll ich sagen, der wird dann so gehypt im Gefängnis, dass dem so viele Frauen schreiben, sie wollen mit ihm Kontakt aufnehmen und sie wollen ihn kennenlernen und ihn treffen etc. Wo man einfach sprachlos dort hockt.
Das gibt's ja wahrscheinlich ist es eine Real-Life-Verfilmung. Nein, das
ja,
gibt doch
das
den Typ mit den super grünen, blauen Augen.
Ein attraktiver Mann, der so sehr tätowiert ist.
Genau, und der genau ja sogar Werbegesicht ist für irgendwelche Parfüms.
Das habe ich nicht mal gewusst,
ja,
dass er Werbegesicht
genau.
Ich habe gerade gestern Abend geschaut und bin sprachlos gewesen.
Ja, genau.
Aber es geht doch auch in die Richtung.
Genau.
Die Frauen denken, weil man denkt sich ja so, ist dir bewusst, der hat Frauen
ja, genau.
Und du willst jetzt den treffen im Gefängnis und er fragt dann, was hast du denn an, morgen, und die flirten. Und ich bin sprachlos.
Wow.
Geht in die Richtung,
ja,
oder?
Genau,
ja.
Die Richtung.
Ja, sorry für den Unterbruch.
Es gibt auch das Umgekehrte. Es gibt Filme wie zum Beispiel Leaving Las Vegas oder der super, super Klassiker Pretty Woman, ja. Ja, und in beiden Fällen, bezeichnenderweise, ist es ja wirklich der Mann, der eine Prostituierte aus der Gosse holt. Ich glaube, das ist wirklich so eine ultimative Männerfantasie. Eine Prostituierte retten, die dir nachher bis ans Lebensende dankbar ist und all ihre sexuellen Skills nur noch an dir performt.
Ich würde aber sagen, gell, zum Männer, die diese Fantasie haben, müssen einfach schon gewisse Prägungen und Eigenschaften haben. Dass ich jetzt weniger würde sagen, ganz viele Männer träumen von dem. sondern sehr spezifisch, oder? Würdest du auch sagen? Eine schwierige, jetzt musst du aufpassen.
Schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, ja natürlich hat nicht jeder Mann diese Fantasie. Aber ich glaube, so ein bisschen die Richtung, wo man geht, dass das Retter-Syndrom, eine Frau wollen retten, die dir nachher dankbar ist, das muss nicht per se eine Prostituierte sein. Mhm. Ich glaube, das kommt nicht ganz so selten vor.
Ja, das stimme ich dir zu.
Also, wir beleuchten mal das Syndrom. Es ist ein Retter-Syndrom, Helferinnen-Syndrom. Es gibt verschiedene Namen. Es ist nicht eine medizinisch anerkannte psychische Störung. Das muss man zu dem sagen. Es ist ein Verhaltensmuster, das tief sitzt und oft sehr unbewusst ist. Kannst du noch ein bisschen mehr erklären, von was wir reden?
Mhm. Es geht ganz fest um das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Und zwar, das Retten schafft bei diesen Menschen wie kurzfristige Bestätigung und kann wie so ein bisschen ersatzweise, um den eigenen Selbstwert zu pushen, verstehen werden. Und insofern würde ich eben sagen, es ist nicht eine übermäßige Liebe zu einer anderen Person, wenn man das Retter-Syndrom hat, sondern es ist eigentlich völlig eine unbewusste Strategie, den eigenen Selbstwert zu polieren. Durchs Retten.
Das ist ja der Unterschied zu normaler Hilfsbereitschaft. Eine Hilfsbereitschaft ist ja an und für sich kein Problem.
Genau. Ganz eine wichtige Unterscheidung.
Ja, ja genau. Mhm. Also die Unterscheidung sind wirklich die eigennützigen Motive.
Genau.
Wo so Menschen haben.
Genau, es geht irgendwie um Anerkennungsdrang, Bedürfnis nach Dankbarkeit, dass jemand eben dann einem das Leben lang dankbar ist, dass man die Person gerettet hat. Und manchmal sogar auch das Lösen von fremden Problemen kann wie auch ein bisschen Flucht sein zum Lösen von eigenen Themen und Issues, die man sollte angehen, sozusagen. Mhm. Und gesund zu helfen ist wie, man unterstützt jemanden temporär und lässt aber dieser Person auch Autonomie. Und man unterstützt eher zur Selbstermächtigung, dass die Person wieder rauskommt und nicht, ich mache jetzt einfach immer alles für dich und du musst gar nichts mehr machen, weil dann geht es auch ins Thema Macht rein, wo es dann ein bisschen brenzlig kann werden.
Da reden wir später noch drüber. Das ist durch eine wahnsinnig spannende Ecke von dem Thema, das Thema temporär. Oder? Weil als Retter bist du eigentlich auf die Hilflosigkeit von deinem Gegenüber angewiesen. Das heisst, die kann gar nicht vorbeigehen.
Genau. Und dann ist man in einer, können wir jetzt so sagen, vielleicht in einer toxischen Dynamik. Wenn eine Beziehung auf dem beruht. Aber zu dem kommen wir noch.
Genau. Es gibt keine Studie zur allgemeinen Häufigkeit von dem Retter-Syndrom. Man schätzt, dass es ungefähr 20% der Menschen mindestens zeitweise oder in milden Ausprägungen Retteropfer zu so Retteropfer-Dynamiken neigt. Man sagt, es deckt sich mit der Häufigkeit der Menschen, die so ängstlich ambivalente Bindungsstile haben.
Müssen wir schnell erklären, wie das genau, man hat immer wieder von diesen Bindungsstilen, weil die einfach sehr prägend sind für Beziehungsdynamiken im späteren Leben. Also das, was man lernt im Elternhaus. Und ein ängstlich ambivalenter Bindungsstil heisst einerseits ein grosser Wunsch nach Nähe und nach Verbindung mit jemand anderem und Liebe, aber gleichzeitig ganz grosse Angst, auch einen Verlust zu erleben, also verletzt zu werden oder dass die andere Person nicht mehr da ist. Macht Sinn so?
Ja. Das macht wahnsinnig viel Sinn, genau.
Man kann wie sagen, ich finde, ein schönes Beispiel ist einmal nur ganz kurz zu dem, dass wie bei diesen Menschen ist wie so, wenn man wie ein Beziehungsradar hätte, sagen wir mal, der wäre immer so auf Gefahr ausgerichtet. Also es ist ständig so ein bisschen, entweder oh nein, es ist zu viel Nähe oder es ist zu viel Distanz. Und die sind eigentlich ständig ein bisschen in Unruhe und Anspannung.
Also ich vergleiche so Sachen immer gerne mit einem Minenfeld. Du hast immer das Gefühl, du stehst auf einem Minenfeld und irgendwo explodiert es jetzt dann.
Genau.
Und du wartest sehr ständig unangenehm auf das.
Genau. Riesiger Stress für die Menschen.
Und du merkst, ich bin jetzt gerade ein bisschen ungeduldig, weil jetzt wird es extrem spannend. Ja. Es gibt nämlich tatsächlich Untersuchungen, die sagen, es gibt eine Berufsgruppe, die frappant häufig vertreten ist. In dieser Retter-Syndrom-Sache. Ramona, tell me. Also tatsächlich hat man herausgefunden, dass bei Medizinstudierenden, bei Ärzten, bei Psychologen, bei Psychiaterinnen fast die Hälfte von den untersuchten ausprägte Verhaltensmuster zeigen, was wo dem Helfersyndrom zugeordnet werden. Mhm. Es ist auf der einen Seite, einer Seite nicht wahnsinnig erstaunlich und auf der anderen Seite aber auch schon, weil wenn du das im Beruf auslebst, kannst du es ja eigentlich privat abhaken. Mhm. Aber erzähl doch mal.
Wie es bei mir ist. Ja, ja. Ja, es wäre jetzt natürlich spannend, meine Freundinnen, Partner oder so zu fragen. Aber ich glaube, ich weiss schon, was die würden sagen. Es kann sein, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen in die Rolle rutsche. Ich glaube aber ganz fest, dass ich schon auch versuche, sehr zu trennen zwischen beruflich und privat. Und privat, wie nicht einfach so möchte ich Therapeutin sein und auch so therapeutische Gespräche führen. Ich glaube, was noch dazu kommt, ein paar Freundinnen von mir sind auch Psychotherapeutinnen. Und dort, rutsche ich vielleicht auch weniger in die Rolle, weil ich mir denke, ja, die ist jetzt selber Therapeutin. Wenn ich dann so würde fragen, was würde ihr dann helfen, denke ich dann natürlich auch, ja, logisch, die Frage, oder die stelle ich auch jeden Tag 1000 Mal, das weiss ich selber.
Und dein Partner?
Mein Partner ist Psychologe. Also ist auch in diesem Spektrum drin.
Unsere beide und, so, also was würden die jetzt
helfen? Nein, unsere Gespräche sehen wirklich nicht so aus. Es ist echt nicht so. Manchmal würde ich es mir fast ein bisschen mehr wünschen, dass die so aussehen. Ich glaube, am Anfang hat es noch mehr gegeben, dass er vielleicht mal gesagt hat, ja, komm jetzt da, so, das ist jetzt so, oder so therapeutisch hin und her, oder weiss nicht was. Aber mittlerweile, ich glaube, das kommt wirklich nicht so oft. Ich glaube wirklich, dass man das schon ein bisschen kann, also, ich glaube, ich kann das wirklich differenzieren. Und ich glaube aber, was ein wichtiger Faktor ist, auch so wie ich arbeite, schaffe ich ganz viel auch einfach mit Eigenverantwortung. Und ich glaube, die Abgrenzung gelingt mir auch beim Arbeiten nicht so schlecht. Also beispielsweise, wenn ich in die Ferien gehe, wird jetzt dann gleich sein, dann sage ich meinen PatientInnen, ich bin in der Ferien, mein Handy ist da, das Mail ist zu, der Laptop ist nicht dabei und ich bin wirklich nicht erreichbar. Wenn jemand jetzt mega in einer Krise ist, dann würde ich etwas organisieren mit dieser Person. Aber sonst, ja, bin ich nicht da.
Aber wo du Single gsi bist, ja. wenn du gemerkt hast, bei irgendeinem Typ, der hat jetzt tiefgreifendere Probleme oder irgendwie so, ist es eher Red Flag gsi oder ja, ich helfe dir?
Nein, es ist im Fall bei mir tatsächlich eher Red Flag gewesen. Nicht, dass ich sonst keine Tendenzen habe, nicht, dass meine Tendenzen alle so gesund sind, aber dort ist es wirklich Red Flag gewesen, weil ich glaube, ich viel mehr auf das angesprungen bin in meiner ganzen, ja, seit Teenager, auf sehr autonome Männer, die freiheitsliebend sind, die autonom sind, die gleichzeitig manchmal dann für mich auch so wirklich, wie soll ich sagen, auch aber eine Herausforderung war, mit dieser Autonomie umzugehen. Und darum, jemand, wo ich wie gemerkt habe, ist in seinem Leben nicht so autonom, hat mich im Fall innerlich ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Spannenderweise, ja. Nein, dort habe ich es jetzt wirklich nicht gehabt, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Ich fände es jetzt mit dieser Information fände ich es im Fall ein bisschen creepy, irgendwie einen Psychotherapeut oder einen Arzt zu daten.
Also mit welcher Information?
Ja, mit dieser Hälfte, wo irgendwie so Retter-Syndrom-Dings zeigen. Dann müsste ich immer sagen, weißt du was, ich muss im Fall nicht gerettet werden,
klar
sind.
Und gell, das ist ja schon auch so, bei uns in der Ausbildung ist das auch wie Thema, oder? Wir versuchen, die Menschen zu begleiten, zu einem Punkt zu kommen, wo sie autonom ihre Themen auch wieder bearbeiten und für sich selber sorgen. Und nicht, dass ich einfach, weil ich will nicht immer da sein. Also, auch wenn ich meine einen PatientInnen total gerne habe, aber das Ziel ist nicht, dass ich die jetzt 10 Jahre begleite.
Auch da sind wir bei dieser Temporarität. Und darum ist es ja aber eigentlich problematisch, wenn jemand so ein Retter-Syndrom hat in dem Beruf,
das ist so.
Wo angewiesen wäre darauf, dass die Hilflosigkeit bleibt.
Absolut, das ist sehr problematisch. Und zum Glück gehen wir ja auch, also in der Ausbildung zum Beispiel viel in Supervision, wo man gewisse Dynamik auch in der Therapie oder eigene Tendenzen, Wahrnehmung bespricht, wo ich jetzt mal hoffe, dass das dann auch ein bisschen auffällt. Weil ja, das ist problematisch. Absolut.
Wir haben euch gefragt, wir haben unser Publikum gefragt, ob es bei ihnen so sei, dass es sie eher anzieht, wenn jemand hilfsbedürftig wirkt, oder ob sie das eher abschreckt. Mhm. Das Resultat ist sehr erstaunlich.
Wirklich, wieder einmal.
Tatsächlich.
Was heisst
was
das? Das
was hast du das Gefühl?
Ja, ich frage mich jetzt wieder, ist es eigentlich schon so, dass das viele auch auf eine Art und Weise anzieht, aber wegen der sozialen Erwünschtheit möchte man das wie nicht angeben? Und dass dann eher weniger Leute sagen, nein, das zieht mich nicht an.
Hey, es ist mehr oder weniger fast 50-50.
Ah, okay.
Ziemlich genau 50-50.
Okay. Spannend.
Also ja. Etwa die Hälfte sagt, ach, das zieht mich an, wenn, ja. wenn ich jemandem helfen kann, ja. finde ich. Und andere sagen, nein, nein, boah, ey, kümmere ich mich lieber um mein eigenes Problem.
Wie ist es eigentlich bei dir mit dem Thema? Jetzt gerade, wenn du die Frage hättest müssen beantworten, zieht es mich eher an oder schreckt es mich ab?
Punkt, jetzt in meinem Leben schreckt es mich extrem ab.
Ja.
Mein Helfersyndrom hält sich wahnsinnig fest in Grenzen, würde ich sagen.
Ja.
Gut.
Du hast schon viel gut
gemacht. Ich habe schon Kinder, die ich regelmässig auf die Scheisse gezogen habe. Die Bedürfnisse. Die befriedigen das Ganze.
Sehr fest.
Sehr fest.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Gut.
Was selbstverständlich ja nicht heissen würde, muss ja wieder die Abgrenzung zur Hilfsbereitschaft, dass ich Menschen, also ich bin sehr hilfsbereit,
das
Menschen,
würde ich nicht anzweifeln.
Helfen Menschen, die ich gerne habe in meiner Umgebung, jederzeit.
Mal temporär. Immer.
Aber es zieht mich jetzt nicht an, wenn ich das Gefühl habe, wow, der ist jetzt psychisch total am Arsch, das finde ich jetzt recht geil.
Ja.
Also, nein, überhaupt nicht mein Ding.
Ja.
Spannend ist, das Syndrom ist bei Männern und Frauen fast gleich häufig vertreten. Der Unterschied zeigt sich im Verhalten, oder? Bei den Männern sagt man immer also das White Knight-Syndrom, also der Ritter in glänzender Rüstung, wo eben eine Frau retten will. Bei Frauen ist es mehr so auf der emotional therapierenden Ebene, also so eine Heilerin, wo wie gesagt, in all diesen Filmen, wo der Partner, der verschrobene Partner, will verändern. Bei Männern hat es oft also eben so eine beschützende, auch eine finanzielle und eine physische Komponente. Klassiker Frauen in schwierigen Lebenssituationen, eben psychisch, finanziell, oft auch viel jüngere Frauen, die sich dann abhängig machen von diesen Männern. Und mir ist da gerade, als ich recherchiert habe, ein Paar eingefallen, das im Freundeskreis von meinen Eltern war, als ich so ein Teenie war. Sie war etwa 30 Jahre jünger als er.
Also bedeutend.
Und er hat bei jeder Gelegenheit in so Runden gesagt, er hätte sie aus den Gossen geholt. Und das ist, ich habe das überhaupt nie, und es hat nie jemand auf diesen Spruch reagiert. Es hat aber auch nie, weisst du, wirklich Zustimmung von anderen Männern gegeben. So.
Also weder Ablehnung noch Zustimmung.
Ablehnung noch Zustimmung. Man hat das einfach immer so hingenommen. Und sie hat auch nie irgendwie etwas gesagt. Mm. Und mir ist das wie so schräg reinkommen, wie so eine Machtdemonstration bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und ich finde, das habe ich logisch mit 20 nicht so können einordnen, aber das finde ich unglaublich problematisch.
Ja, das finde ich auch sehr problematisch. Weil das deutet ja wie sehr fest darauf hin, dass so ein bisschen vielleicht das Machtgefälle besteht und irgendwie das nicht ganz auf Augenhöhe ist, die Dynamik.
Warum haben Männer eigentlich so ein Ding, dass sie so fest in irgendeiner Form wettet Macht über Frauen haben?
Ja, wie schon so häufig sind es wieder mal die sozialen Konstrukte von Männlichkeit, wo Männer als wie so ein bisschen Beschützer, Entscheidungsträger, die Verantwortlichen darstellen, die fördern einfach mega fest, dass Männer das Bedürfnis haben, in diesen Retterrollen drin zu sein. Und dann wieder, da haben wir wieder Popkultur, so Film zum Beispiel, fördert das natürlich zusätzlich. Also, ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo man sehr reflektiert muss damit umgehen und hinterfragen, wenn man so Situationen erlebt. Und gut wäre es natürlich auch, jemand würde so in einer Runde auch mal etwas sagen dazu. Aber ja, ich meine, das war jetzt, wie es war, oder?
Unbedingt, unbedingt. Wir sind klischeehaft bei Männern, die Macht über Frauen haben. Das Umgekehrte hat aber eben auch ein bisschen etwas mit Macht zu tun. Gell? Frauen, die sich von so verschrobenen Männern angezogen fühlen, suchen auch irgendwo eine emotionale Überlegenheit.
Komplett. Das ist ja zum Beispiel das Beispiel, das man jetzt vorher kannte, das mit dem «The worst ex ever». Warum fühlen sich die Frauen angezogen zu so einem Mann? Also, weil genau, komplett. Ich denke, da geht es auch darum, dass sie denken, ich bringe den Mann dazu, zum, ich sage jetzt mal, normal werden. Oder, ja, weiss nicht, zum Heilen sozusagen aus seiner Vergangenheit etc. Was genau gleich problematisch. Also, ich finde, da kann man sagen, sind beide Seiten genau gleich problematisch. Nicht das eine besser oder schlechter.
Es ist ja das Bad Boy-Phänomen, ja. Oder? Und das ist ja noch lustig, dass gerade das mit weiblicher Macht zu tun hat, eigentlich. Aber eigentlich ist es logisch, oder? Ich bin die Einzige, die ihn zähmen konnte, gibt mir ein wahnsinniges Machtgefühl und ein gewisses Standing auch, auch bei anderen Frauen.
Ja, genau, absolut. Ansehen, oder? Ja.
Hast du nie so eine Bad Boy-Phase gehabt?
Doch, tatsächlich. In meiner Jugend bin ich auch auf Bad Boys gestanden. Jetzt im Nachhinein, es ist manchmal für mich wirklich so fragwürdig, was mich dort, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es hat aber schlussendlich wieder dann etwas mit der so Autonomie und so, weil so machen, was man will und wenn das über die Regeln und über die Grenzen rausgeht, hat ja auch etwas mit Autonomie zu tun, sozusagen. Und ja, das habe ich gehabt in meiner Teenagerphase. Zum guten Glück ist es wieder wirklich ein bisschen weggegangen, wo ich jetzt so im Studium war, bin, etc., vielleicht auch durchs Umfeld. Und jetzt bin ich mega froh, dass mein Partner eigentlich sehr vernünftig ist. Er ist immer noch sehr Autonomie, hat ein höchstes Autonomiebedürfnis, auch Freiheitsbedürfnis, aber nicht im Sinn von Bad Boy-mässig, so wie irgendwie mit dem Gesetz in Kontakt oder so. Weil das merken sie so, nein. Das würde jetzt so gar nicht
gehen. Also wie viele Verbrecher hast du gedacht?
Nein, es klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es ist. Aber es hat zum Teil Typen gegeben, die wirklich ein bisschen über Grenzen raus sind.
Ich muss aber leider gestehen, auch so in dieser Phase, ich habe recht sehr eine ausprägte Bad Boy, sehr
bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert.
Phase gehabt. Und zwar einer von meinen ersten Freunden ist wirklich so alles gewesen, was man als Bad Boy hat können sehen. Also wirklich so ständig Trouble in der Schule mit den Eltern. Er hat eine Band gehabt, wo dort in Australien, wo ich gewohnt habe, wo dort schon lokal relativ bekannt ist. Sind natürlich alle Mädchen irgendwie.
Sehr attraktiv,
oder?
Ja.
Hat die Schule geschmissen, um mit seiner Band zu touren. Alles irgendwie so, wow. Oder so das, wo die so. Ja, und denkst du, du bist die Einzige und so weiter und so fort. Und ich als Schweizerin bin natürlich sehr exotisch gewesen. Also ich hatte ein bisschen einen Vorteil.
Auch einen gewissen Status gehabt.
Und wo ich dann mit ihm zusammengekommen bin, habe ich gemerkt, dass der gar nicht so ist. Überhaupt nicht. Er ist der hilfsbereiteste, netteste, zuvorkommendste Mensch gewesen, den ich je getroffen habe.
Bis jetzt?
Wirklich? Nein, nicht bis jetzt. Nicht bis jetzt.
Okay,
in meinen 17 Jahren damals von meinem langen 17-jährigen Leben.
Wieso bist du nicht mit ihm zusammen, wenn er so...
Aus dem Grund, und ich meine, es wird zu viele Männer bestätigen, die denken, ihr seht nicht, sie bringt nichts. Aber ich habe ihn wirklich recht schnell verlassen, weil er zu nett war, weil es einfach nichts zu retten gegeben hat. Bei dem.
Ah, okay, ja. Man hat gar nicht müssen.
Und heute tut mir das sehr leid. wobei, ich habe keine Ahnung, was aus dem Warten ist.
Ja,
aber,
kein Kontakt
genau,
mehr.
Aber, ja, ja. Und ich habe mich aber auch nachher, im Fall so bis so Mitte 20, immer so zu eher so introvertierten, kreativen Einzelgängern hergezogen gefühlt. Ich habe letztens, als ich gezügelt bin, habe ich Tagebücher gefunden. Und ich habe einen Tagebucheintrag gefunden aus den Anfängen von so einer Beziehung, als ich so Anfang 20 war. Da habe ich geschrieben, der ist so rätselhaft und unnahbar, das finde ich total spannend.
Nein, so gut, also voll auf den Punkt drauf. Du hast voll gecheckt, was dich angezogen hat.
Ja, offenbar, aber spannend. Heute muss ich sagen, hey, hau meinem 18-, 19-Jährigen ich eins. Renn weg.
Ja, gut. Ja.
Der Typ übrigens, mit dem bin ich dann etwa ein Jahr lang so an und off zusammen gewesen, und der hat einfach nur einen Mauer um sich herum gehabt. Und das ist geil.
Ja, dann ist es halt zu fest unnahbar, oder? Wenn jemand dann so gar niemand, also sich gar nicht kann verletzlich zeigen kann.
Genau. Ja. Nein, ich bin wirklich, das ist wirklich das Ende von meiner Retter-Syndrom-Anwandlung gewesen. Ich bin heute wirklich sehr, sehr, sehr fest davon überzeugt, dass am Ende jeder durch seinen eigenen Scheiß durch muss.
Ja, das ist es so. und auch lernen muss mit seinen Sachen allein, also allein, das ist jetzt ein bisschen eine blöde Aussage, aber wie auch lernen muss, eigene Ressourcen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um mit seinen Sachen umzugehen, mit seinen Themen.
Es gibt noch eine andere Komponente, die Hilflosigkeit und Hilflosigkeit von Frauen und die Unnahbarkeit von Männern, die wird ja nicht nur romantisiert, sondern eben auch sexualisiert. Also es hat sehr, sehr starke sexuelle Komponenten auch, oder?
Ja,
ich will so ein kleines Ding erzählen, wo mich recht fest komisch dunkelt, aber wir haben, wenn wir im Blick Geschichten bringen, von jungen, von attraktiven Frauen, wo irgendetwas passiert ist. Die sind irgendwie finanziell über den Tisch gezogen worden, haben sonst irgendwie sind in die Bredouille gekommen, dann melden sich im Fall zig Typen, zig Männer, wo deren helfen wollen. Entweder finanziell, oder sie sind zufällig Fotograf und würden ihre Modelkarriere anbieten und lauter so Sachen.
Das wird immer besser.
Nur bei jungen, attraktiven Frauen. Bei Männern will niemand helfen.
Ja. Und ich meine, das ist einfach total problematisch. Weil das Bedürfnis von denen, es geht einfach nicht um die Frau. Es geht nachher schlussendlich, gut, das ist jetzt ein bisschen generalisiert, aber da geht es ja dann wie um Macht und um einen eigenen Selbstwert können stabilisieren und sich als Helferfigur oder als Held einfach aufzuspielen. Sehr, sehr problematisch.
Es ist ja der Dings, gibt es ja auch bei den Prostituierten, wenn wir wieder auf das zurückkommen. Von dort gibt es Studien, die sagen, dass ein Drittel der Freier verliebt sich in eine Prostituierte und hofft, dass sie retten und ihr ein besseres Leben schenken können. Also so die Verletzlichkeit, die jemand erregt, ist schon irgendwie...
Ja, ich denke, das ist problematisch. Wobei ich in meinem wirklich entfernten Bekanntenkreis so eine Geschichte viel im Fall kennen. Nein, so eine Geschichte.
Es wird immer besser. Es wird immer besser. Die Ramona bewegt sich in Kreisen von Verbrechern und Prostituierten.
Nein, aber ich kenne wirklich so ein Paar, wo sie ist in die Schweiz gekommen und war Prostituierte gewesen und er, also ja, hat wie ihre Dienste in Anspruch genommen, hat sich verliebt in sie und hat sie auch tatsächlich dort rausgezogen, sozusagen.
Und wie ist das Verhältnis heute?
Und ich glaube tatsächlich, die haben das irgendwie geschafft, die Dynamik zu unterbrechen. Weil, also eben, es ist wirklich entfernt. Ich kenne die nicht so gut.
Das ist total okay.
Aber so, wie ich das schon gehört habe oder auch mal erlebt habe, hat das für mich nicht so gewirkt, dass die jetzt total nicht auf Augenhöhe sind und sie wie irgendwie nichts zu sagen hat und er immer noch so der Retter ist, sondern dass die sich mittlerweile auf Augenhöhe... Ich meine, sie ist natürlich ausgestiegen dann aus dem Job. Also ja, sie ist wirklich so ein Beispiel eigentlich. Aber wahrscheinlich geht es auch häufig hin und raus.
Ja, wahrscheinlich auch einfach die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen.
Genau,
oder?
Genau. Die haben auch das Kind zusammen. Und,
Das Ding ist ja auch, oder bei diesen Filmen, auch so eine 50 Shades of Grey, oder? Wo der Typ, der eigentlich wahnsinnig psychische Probleme hat und nur dort Frauen lieber abschlägt, als richtig mit ihnen zusammen ist. Und sobald er gerettet wird, wird er zum liebevollen Lover. Es ist ja wie, es macht gar keinen Sinn. Wenn du dich zu dem hergezogen fühlst, wird in dem Moment, siehe meine Geschichte mit dem Rocker, wird in dem Moment der Typ unspannend.
Ja, absolut, absolut. Weil, wie gesagt, da geht es ja dann ums Temporäre. Dass die Beziehung funktioniert, muss es wahrscheinlich häufig dann wie so bleiben. Und dann sind die Paare einfach in einer ungesunden Dynamik. Und die Person, wie die gerettete Person, kommt eigentlich nicht mehr aus dem Zustand raus, dass sie auch selbst ermächtigt wird und mehr Selbstwirksamkeit erlebt. Weil sonst funktioniert die Beziehung nicht mehr, wenn sie das würde, sie oder er.
Was spannend wird, ist ja tatsächlich auch noch die Sexualität an und für sich. Weil Sex mit dieser Person ist wieso, ich glaube, für Frauen ist es dann sehr intensiv, weil du das Gefühl hast, du bist jetzt die Einzige, die ihn auch durch deine Körperlichkeit knackt. Aber was ich jetzt zum Beispiel noch gelesen habe, ist sehr oft, dass eigentlich du als Retter oder Retterin deine eigene Sexualität nachher total vernachlässigst, weil du willst ja nur noch eigentlich ihn oder sie glücklich machen.
Und durch das Glück, wie dass du die andere Person glücklich machst, eigentlich selber wieder profitierst, sozusagen. Also, ja, dass genau. Dass wieder der Boomerang ist.
Genau.
Ich bin so super, ich schaffe es jetzt, jemanden glücklich zu machen.
Ja, genau.
Das ist übrigens etwas, was ich immer wieder auch in der Praxis höre, so im Sinn von, dass ein Paar kommt und wie vielleicht ein Mann, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das sind mehr Männer, die das dann vielleicht sagen, ja, ich kann sie einfach nicht mehr glücklich machen. Und da gehen bei mir gerade Alarmglocken im Kopf und ich frage dann gerade, ist denn das ihre Aufgabe, sie oder auch ihn glücklich zu machen? Weil, also aus meiner Sicht, nein. Also wir können uns nicht jemanden suchen, damit diese Person uns glücklich macht. Das ist wieder ein schwieriges Motiv für eine Partnerschaft. Aber ich will jetzt da nicht abdriften.
Nein, aber, ja. es stimmt. Ja. Und es ist durch, wenn es von dem Retter-Syndrom ausgeht, dass du dir das selber als Aufgabe auferlegst.
Genau.
Ich muss jemand anders glücklich machen. Sowohl emotional als auch sexuell. Und dann irgendwann, genau, entweder, also es kann nur scheitern.
Es kann nur scheitern.
Weil entweder funktioniert es nie, dann bist du frustriert,
genau.
Oder es funktioniert und dann hast du wieder deine Grundlage weg.
Genau, dann ist wie das, ja, genau, das, was dich bestätigt, ist eigentlich dann weg, oder? Ja, absolut.
Wir sind schon recht vorgeschritten in der Zeit. Ich habe wirklich unglaublich spannende Sachen aus deinem Leben erfahren, über Ramona, was mich sehr gefreut hat. Als kurzer Recap kann man sagen, Bad Boy-Phase gehören, glaube ich, wirklich in die Teenie-Jahre, liebe Männer, wo die ganze Zeit sagen, hey, nette, weißt, Frauen wollen sowieso keine netten Männer. Es ist nicht wahr. Erwachsene Frauen, die richtig ticken, Entschuldigung, die wollen sehr gerne nette Männer haben.
Absolut. Ja, und keine Bad Boys mehr.
Hast du auch noch etwas zu sagen?
Ja, ich habe mir vorher noch so überlegt, dass ich eigentlich wieder mal möchte ein bisschen für mich reflektieren, wo ist mein Anteil an Helfersyndrom in der Praxis, also beim Arbeiten. Weil ich das wie überhaupt nicht möchte. Und dass ich das eigentlich mitnehme, um noch ein bisschen reflektieren für mich. Vielleicht nicht in der Ferien, vielleicht nach der Ferien.
Sehr gut, da haben wir schon mal einen spannenden Input geliefert. Ja, reflektiert euch doch auch mal ein bisschen. Sind ihr auch so ein bisschen Retterinnen oder Ritter in Rüstungen? Müsst ihr nicht sein, weil es funktioniert meistens überhaupt nicht. Mit dem verabschieden wir uns von heute. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt und schön, wenn ihr nächstes Mal wieder reinlässt.